Ja, Ibn Ezra Emergency Fund ist ein internationales Pro-Israel-Werk, für das ich seit vielen Jahren als Pastor, als Geschäftsführer arbeiten darf. Wir sind in 60 Ländern. Was tun wir in diesem Werk? Wir unterstützen das jüdische Volk. Wir schlagen die Brücke zu unseren jüdischen Wurzeln. Davon spricht ja der Apostel Paulus im Römerbrief unter anderem, dass nicht wir die Wurzel tragen, sondern die Wurzel trägt uns. Und wir haben dem jüdischen Volk so viel zu verdanken. Und darum geht es auch heute, Israel und die Gemeinde. Get in touch, würde ich es auch nennen für die Jüngeren hier im Raum. Lasst euch mal mit hineinnehmen in diese Reise in Gottes Wort. Israel und die Gemeinde, da würden wir vielleicht gleich sagen, ja, einige würden sagen, oh, Israel ist nicht so mein Thema. Mein Thema ist gerade Kleingruppen oder Mission oder Diakonie. Ja, ich interessiere mich jetzt nicht so dafür. Andere würden sagen, ja, ja, das ist so genau mein Thema, mein Ding. Ihr Lieben, ist das richtig, wenn wir uns dem jüdischen Volk, wenn wir uns Israel nähern, geht es dabei um unsere Vorlieben oder geht es nicht viel mehr darum, was sagt denn Gottes Wort, was sagt denn die Heilige Schrift über Israel und die Gemeinde? Get in touch. Ich lade euch ein, dieser kurzen Reise hinein in die Bibel zu folgen. Gottes Zusagen und Gottes Bündnisse galten zunächst nur Israel. Ich will euch noch einmal daran erinnern. Jetzt aber sind wir auch mit aufgenommen. Ein Blick in die Vergangenheit. Epheser 2. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Das klingt recht bedrückend, diese Schilderung unserer Stellung der Nationen außerhalb Israels, außerhalb des jüdischen Volkes. Wir waren draußen. Wir gehörten nicht dazu. Wir hatten keinen Zugang zu Gott. Gottes Zusagen und Bündnisse galten zunächst nur Israel. Jetzt sind wir aufgenommen. Wie fing alles an? Ich fordere euch heute ein wenig heraus, einige Schriftstellen anzuschauen, nicht nur eine. 1. Mose 12. Ich denke, die ihr länger in der Gemeinde seid, ihr kennt das, die Verse 1 bis 3. Der Herr sagt zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Welch ein gewaltiges Gotteswort. Der hatte noch nicht mal einen natürlichen Sohn oder Tochter. Und Gott sagt, alle Nationen sollen durch ihn gesegnet werden. Der Sohn der Verheißung kam ja dann noch. Es wurden sogar noch mehr Kinder geboren. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, auf die Umstände, aber ihr wisst alle, der Nachkomme, der Nachkomme, der Nachkomme, irgendwann in der Segenslinie wurde Jesus Christus geboren. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn hinein in diese Welt. Alle Völker der Erde sollen durch dich, durch das jüdische Volk, durch deinen Nachkommen gesegnet werden. Wie gewaltig ist das? Lasst uns einige biblische Grundthesen kurz anschauen. Ja, der erste Punkt, Gott liebt Israel. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott hat damals Israel geliebt. Gott liebt auch das jüdische Volk noch heute. Warum nicht ein anderes Volk? Warum nicht die Bayern oder die Berliner oder die Deutschen? Warum sich jemand in eine Person verliebt? Das kann nur die Person selber erklären. Ja, ich habe mich irgendwann in meine Frau, in die Tina, verliebt und dann blieb es nicht nur zwei Schwiegerkinder, vier Enkelkinder und das ist wunderschön. Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham. Gott hat diesen Mann erwählt, wie auch immer.
und wir haben Gottes Wahl zu akzeptieren. Gott hat nicht nur Abraham und Sarah geliebt, sondern er hat zweitens einen Bund mit ihnen geschlossen und mit ihren Nachkommen. Ein Bund, ihr Lieben, ist was anderes als ein Kfz-Vertrag. Der wird so am Jahresende mal schnell gecheckt, ja. Okay, anderer Anbieter ist preiswerter, kündigen, neuer Vertrag. Ein Bund, den kann man nicht einfach wie einen Vertrag kündigen oder beliebig verändern. Ein Bund ist für ewig, besonders im Orient. Ein Bund wurde mit Blut besiegelt, mit einem großen Festmahl. Und wenn Gott sagt, er hat einen Bund mit Israel, dann hat Gott einen Bund mit Israel. Und es wird sich niemals ändern. Dritte biblische Grundthese. Gott sandte Jesus über das jüdische Volk zu uns. Es blieb nicht nur bei dieser Bundesbeziehung zwischen Gott und Israel, zwischen Himmel und Erde, sondern Gott sandte vom Himmel seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Der lebte unter uns, trug unsere Schuld, deine Schuld und meine Schuld. Er starb für uns und wir mit ihm. Und er stand auf von den Toten und er fährt in den Himmel und er kommt zurück. Und dieser Jesus war ein Jude. Manchmal gibt es noch so Bilder, so ein blonder Jesus mit blauen Augen. Was haben wir Christen, was haben wir Kirchen nicht alles für komische Sachen uns ausgedacht? Jesus war Jude. Ein Jude starb für dich aus Bayern, für mich aus Berlin, für uns Deutsche, für alle Nationen. Gott sandte Jesus über das jüdische Volk zu uns. Vierte These. Alles, was uns kostbar ist, kam durch Israel in diese Welt. Nicht nur Jesus kam. Das Wort Gottes, aus dem wir heute lesen, die Heilige Schrift, ist ein jüdisches Buch. Die Propheten, jüdische Männer, Jesaja, Jeremia, die Frauen der Bibel, Maria, Martha, Esther, jüdische Frauen, unsere Vorbilder, von denen wir jeden Sonntag hören, was wir in der Bibel lesen. Gott hat uns reich gesegnet. Die erste Gemeinde, oh, sie war nicht in Perlach, nicht in Berlin-Pankow, sondern in Jerusalem. Von Jerusalem ging das Evangelium an die Enden der Erde. Was ist passiert, dass wir als Kirche, als Gemeinde so wenig Zugang zu diesen unseren Wurzeln haben, dass wir das vergessen haben oder dass es uns unwichtig ist oder sogar, dass sich Kirche sehr oft an der Verfolgung von Juden über die Jahrhunderte beteiligt hat? Was ist geschehen? Fünftens. Gottes großes Finale wird auch in Israel stattfinden. Jesus kommt wieder und nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift setzt er seine Füße auf den Ölberg gegenüber der Altstadt und Tote und Lebende werden vor ihm erscheinen müssen. Christus kommt dann nicht als kleines Kind in der Krippe von Bethlehem. Bethlehem liegt ja nur einen Steinwurf von Jerusalem entfernt, sondern er kommt als König und Richter dieser Welt und der Nationen. Und jeder Einzelne und jede Nation wird vor Gott erscheinen müssen. Das haben wir mit Israel zu tun. Eigentlich, dass wir heute hier sind, haben wir Gottes Liebe zu verdanken. Gottes Plänen mit dem jüdischen Volk und das jüdische Volk wurde wie ein Geburtskanal hinein in diese Welt für uns. Welch ein Segen, ihr Lieben. Israel ist keine Belastung. Israel ist heute Morgen nicht irgendein Thema. Nein, Israel ist kein Thema. Israel ist auch kein Projekt, was wir an- oder abwählen können. Israel, das jüdische Volk, ist Gottes Herzensanliegen. Gott liebt das jüdische Volk noch immer. Er hat einen Bund mit ihnen, so wie er uns, wie er die Gemeinde liebt. Und in dieser Zeit kommt zusammen, was zusammengehört. Jesus kam, als die Zeit erfüllt war, aus dem jüdischen Volk. Aus dem Himmel zugleich, vorhergesagt von jüdischen Propheten. Jesus kam nicht als Quereinsteiger, sondern eingebettet in Gottes Pläne, entworfen vor Grundlegung der Welt. Die Erlösung durch Jesus war kein Unfall, das war nicht irgendein Projekt, sondern Gott hatte diesen Plan der Erlösung. Schon lange vor er Abraham fand und Sarah. Aber er sagte ja zu Abraham und Sarah, durch dein Nachkommen sollen alle Nationen gesegnet werden. Gott hatte sich entschieden, Rettung und Heil durch das jüdische Volk in diese Welt zu bringen. Das ist eine gute Nachricht. Das ist nicht belastend, sondern wir haben eine große Familie. Wir haben ein Fundament, auf dem wir stehen. Der Glaube hat nicht in Berlin oder in München begonnen oder in New York oder Moskau, sondern der Glaube hat begonnen mit jüdischen Männern und Frauen, die lange vor uns geglaubt, vertraut haben. Wir haben ein reiches Erbe. Wir haben ein festes Fundament. Wir haben eine Herkunftsfamilie. Stell dir vor, da kommt ein Brief aus Kanada, da meldet sich eine Tante, von der du noch nie gehört hast, und du wirst eingeladen, komm nach Kanada rüber, hier ist das Flugticket mit drinne und dich erwartet noch ein großes Erbe, was du dort antreten kannst. Ihr würdet alle zu Hause bleiben, ne? Ihr würdet das Flugticket verfallen lassen, das Erbe nicht antreten, weil ihr kennt die Tante in Kanada nicht, das sagt euch alles nichts, ihr habt dazu keine Beziehung. Nein, wir würden uns ins Flugzeug setzen, ich jedenfalls, nach Kanada fliegen und sehr aufgeregt sein, was ist das für eine Tante, die sich da meldet und was wartet da auf mich an Überraschungen. Und so ist es in viel größerem Maßstab mit Israel, mit dem jüdischen Volk. Keine Belastung, kein Extraprojekt. Oh, jetzt müssen wir noch für Israel beten. Nein, nein, ein Segen, ihr Lieben. Wir sind gesegnet. Die ersten Gläubigen haben das ganz natürlich erlebt. Juden gläubig und Heidengläubige waren zusammen in einer Gemeinde. Und wir haben das so ein bisschen sehr aus dem Blick verloren. Jesus kam als Diener für sein Volk Israel, zuerst für die Juden. Wo steht das? Römer 15, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. So zeigt er ihnen, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Und dann kommen wir. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. Es gab zuerst. Da müssen wir erst mal verdauen, ja? Warum nicht wir zuerst? Sind die etwa mehr wert? Nein, Israel, die Juden sind nicht mehr wert. Aber sie waren der erste Anlaufpunkt vom Himmel zur Erde. Durch das jüdische Volk kam Erlösung zu den Nationen. Und so können auch die anderen Völker, auch wir, Gott danken für das Wunderbare, was er getan hat. Der große Bogen des Reiches Gottes, das Anbrechen seiner Königsherrschaft, hat das Volk, das jüdische Volk Israel, an zentraler Position platziert. Gott kann platzieren. Wusstet ihr das? Natürlich, ich erinnere euch nur an all die Dinge, die ihr alle schon wisst. Gott kann platzieren. Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Gott hat den Plan der Erlösung in Jesus sich erdacht, nicht wir. Gott ist der Herr, er ist immer noch Mittelpunkt von allem. Er ist Anfang und Ende, er ist Alpha, Omega, er ist der König aller Könige und Jesus kommt bald zurück. Die Zeichen der Zeit sagen uns ganz deutlich, dass Christus zurückkommt und ein entscheidendes Zeichen, so wie manche Bibellehrer sagen, ein entscheidendes Zeichen an Gottes Weltenuhr oder der Zeiger an Gottes Weltenuhr ist das jüdische Volk. Die Gemeinde, die Gläubigen, wir aus den Nationen sind erst später durch Gottes Gnade und durch Glauben an Christus hinzugekommen. Sind wir dadurch weniger wert? Nein. Aber es ist wichtig, dass wir die Reihenfolge anerkennen und verstehen. Gott hat platziert. Gott hat andere zuerst berufen. Wir profitieren davon. Wir haben ein reiches jüdisches Erbe. Ich war gerade in Israel, bin wenige Tage vorher rausgeflogen, bevor dann jetzt die neuen Kämpfe dort begannen. Ja, ich war mit 36 Pastoren und Gemeindeleitern in Israel. Und das war eine riesige Gruppe, so viel hatte ich noch nie dabei. Und wir sind eine Woche durchs Land gefahren und es waren Pastoren dabei, 30 Jahre, 40 Jahre im Dienst. Die waren noch nie in Israel. Und ich habe sie immer so ein bisschen gepiekt und habe gesagt, du erzählst da sonntags aus einem jüdischen Buch, und von jüdischen Männern und Frauen predigst und lehrst du und ihr folgt einem Rabbi nach. Jesus heißt dieser Rabbi, der uns erlöst hat, aber ihr wart noch nie in Israel. Ihr habt noch nie einen Juden getroffen und mit dem geredet. Hey, komm, come on, get in touch, ja, jetzt ist deine Zeit. Und es war gewaltig. Für die Pastoren, die schon in Israel waren, für die das erste Mal dabei waren, für mich, der schon so oft dort war, es ist einfach schön, über den See Genezareth mit einem Schiff zu fahren, mit einem Holzboot und Gott anzubeten, haben wir alles gemacht. Durch Schilo zu laufen, in Juda und Samaria. Unsere Medien nennen das Westjordanland, aber es heißt die Berge Israels, Judäa, Samaria. In Schilo war 360 Jahre die Bundeslade. Und zu allen jüdischen Festen kamen hunderttausende Juden nach Schilo, um dort anzubeten. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester in das Allerheiligste gehen. Und von Schilo hat dann David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht. In den Spuren Jesu zu gehen, in den Spuren der Apostel, durch die Altstadt von Jerusalem zu laufen. Wir sind durch einen Tunnel gelaufen, der seit 4 Wochen erst offen ist. Ein Pilgertunnel, den man ausgegraben hat. Jerusalem wurde ja so oft zerstört, dass es meterhohe Schuttschichten gibt. Höher als eure Decke hier. Immer wieder zerstört, wieder aufgebaut. Und jetzt hat man einen Pilgertunnel unter der Erde entdeckt. 2000 Jahre alte Stufen. Und wir sind auf diesen Stufen, auf denen Jesus und die Jünger und tausende jüdische Pilger zur Altstadt, zum Tempel hinaufgelaufen sind, sind wir hinaufgegangen. Wenn du die Bibel aufschlägst in Kapernaum, wo die Schwiegermutter des Petrus geheilt wurde, wo Jesus Dämonen ausgetrieben hat, gepredigt hat, es ist schon anders, als wenn man das in Perlach oder in Berlin-Pankow liest. Es macht etwas mit uns, auf den Spuren Jesu zu sein. Es ist so schön, mit jüdischen Männern und Frauen zu reden, von ihnen zu hören. Hey, die ticken ein bisschen anders wie wir, nicht alles so schwarz-weiß. Man sagt, 3 Juden, 5 Meinungen, ja? Das sagen sie selber. Also das ist jetzt kein böser Witz, sondern das sagen sie über sich selber. 3 Juden, 5 Meinungen. Also sie sind ein bisschen anders wie wir unterwegs, nicht so griechisch geprägt. Ja, schwarz-weiß sind wir oft, ja? Ist das jetzt richtig oder das? Nein, nein, sagen sie, sowohl als auch, sowohl als auch. Gott liebt Israel noch immer und er liebt uns, die Gemeinde. Und er ruft uns zusammen und tausende Juden, wusstet ihr das, kommen in dieser Zeit zum lebendigen Glauben an Jesus. Wir haben Gemeinden in Israel besucht, es gibt über 300 Gemeinden mit zehntausenden jüdischen Gläubigen in Israel. Und es werden mehr und mehr und mehr. Gottes Wort sagt, am Ende der Zeit bringt Gott sein Volk zurück von den Enden der Erde. Über 3,5 Millionen Juden sind von den Enden der Erde zurückgekehrt. Aus über 100 Nationen. Und der moderne Staat Israel, wir müssen nicht alles gut finden, wir müssen nicht jetzt in die Politik wechseln, aber der moderne Staat Israel ist ein Zeichen Gottes, dass Gott sein Volk sammelt. Und er hat es durch Propheten vorhergesagt. Ich habe euch Literatur mitgebracht, ihr könnt es näher mitnehmen, liegt draußen, ihr könnt mich ansprechen noch beim Gemeindekaffee. Ein großer Segen, wir sind gesegnet durch das jüdische Volk. Ich weiß nicht, in meiner Kirche sagen die denn Amen hinterher, wenn ich sowas sage, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber ihr könnt hinterher dann vielleicht mit mir einen Kaffee trinken als Zeichen der Zustimmung. Israel ist die Wurzel, die uns trägt, unsere Herkunftsfamilie. Eine Wurzel ist immer was Gutes. Es sind unsere geistlichen Väter und Mütter. Da ist ein reiches Erbe zu entdecken. Wir können davon profitieren, wenn ich mit jüdischen Gelehrten spreche und die mir erklären, wie Stellen im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel gemeint sind, ist es nochmal ein anderer Zugang, als wenn ich in einer deutschen Universität einem deutschen Professor lausche, ja? Da sind geistliche Väter und Mütter, über 300 Gemeinden. Die erste Nation unter den Nationen ist Israel. Gott hat es so festgelegt. Punkt. Tja, können wir mit Gott diskutieren. Lieber Gott, wir sehen das alles anders wie du. Oder wir können sein Wort annehmen. Die Entscheidung liegt bei uns. Israel, das Haus Gottes, ein Gebetshaus für alle Nationen. Gottes Plan war schon immer, die Juden sollten nicht irgendwie privilegiert sein und was Besseres, die sind überhaupt nicht besser. Ihr kennt alle die Storys aus der Heiligen Schrift, so oft sind sie Gott weggelaufen, so oft haben sie gesündigt, so oft musste Gott schreckliche Gerichte über sie hereinbrechen lassen, weil sie ungehorsam waren, weil sie Götzendienst betrieben haben, weil sie gegen Gott und sein Wort gehandelt haben. aber Gott hat immer wieder seine Arme ausgebreitet, wie ein echter Vater eben ist. Ein echter Vater gibt seine Kinder nie auf, stimmt das? Ein echter Vater, eine echte Mutter, die beten für ihre Kinder, auch wenn die auf Abwegen unterwegs sind, ja? Und so ist Gott, er hat immer wieder das jüdische Volk eingesammelt, ja? Und so ist Gott auch mit uns, Gott sei Dank. Weil Gott Israel noch nicht verworfen hat, dürfen wir auch Hoffnung für die Gemeinde, für die Kirche weltweit haben, dass Gott auch uns nicht verworfen hat. Weil wenn Gott sie verwerfen würde, müssten auch wir zitternd auf unseren Plätzen sitzen und denken, wer weiß, ob Gott mit der schlafenden Kirche in Westeuropa nicht einfach Schluss macht. Israel, ein Gebetshaus für alle Nationen, denn mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebetes sein. Gottes Liebe, Gottes Herz ist viel, viel größer, als wir uns vorstellen können. Gott hatte nicht Israel im Blick, sondern uns alle, dich und mich. Aber durch dieses Volk kam Gott auf legale Weise hinein vom Himmel auf diese Erde und hat den Weg der Erlösung gebahnt. Wir sind so gesegnet. Wir sind schon auf der Zielgerade. Was bedeutet das für uns heute? Es geht nicht darum, was wir denken, was wir meinen. Israel ist nicht irgendein Thema. Es geht um Gottes Wahl, es geht um seinen Bund, es geht um Gottes erste Liebe. Ist uns das bewusst, ihr Lieben? Hast du vielleicht schon mal gebetet? Ich lade euch ein zu einem Gebet, wenn wir jetzt gleich in die Stille gehen. Hast du schon mal gebetet, Gott, ich möchte lieben, was du liebst? Als ich das erste Mal in Israel war, vor vielen, vielen Jahren, habe ich gebetet, Gott, zeig mir dein Herz für Israel. Ich verstehe das nicht. Ich war schon viele Jahre Pastor und Theologe. Ich hatte keinen Zugang zu Juden. Ich kannte keine, war nie in Israel. Als ich das erste Mal in Israel war, habe ich dieses Gebet gebetet. Gott, ich möchte lieben, was du liebst. Zeig mir, was du liebst. Wir sind ein Teil der großen Geschichte Gottes, Israel zuerst und dann später auch mit uns, mit den Gläubigen aus den Nationen. Hat Gott Israel beiseite geschoben? Nein, niemals. Römer 11 sagt es ganz eindeutig. Heißt das etwa, dass Gott von seinem Volk nichts mehr wissen will? Davon kann keine Rede sein. Ich bin ja ein Israelit, sagt der Apostel Paulus, ein Nachkomme von Abraham aus dem Stamm Benjamin. Und weiter lesen wir dann in Römer 11, so lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Die Wurzeln sind ein großer Segen für einen Baum. Wir sind gesegnet sozusagen durch den jüdischen Baum. Und darum sind wir verpflichtet, dem jüdischen Volk auch heute beizustehen. Nicht nur heute das in einem Gottesdienst einmal zu hören, zu nicken und zu sagen, wunderbar, wir sind gesegnet. Nein, wir haben eine Verpflichtung. Römer 15, 27, 2. Korinther 8 und 9, der Apostel Paulus sammelt Geld. Wofür? Für Jerusalem, für die Gemeinde, ein großes Liebesopfer. Sie haben das gerne getan, weil sie gerade dieser Gemeinde in Jerusalem viel verdanken oder auch, sagt der Urtext, ihre Schuldner sind. Denn von Jerusalem aus hat sie uns die rettende Botschaft erreicht oder auch, man kann übersetzen, sind wir an geistlichen Gütern teilhaftig geworden. Und insofern ist es nur recht und billig, sind wir verpflichtet, dass sie jetzt die Nationen der Jerusalemer Gemeinde in ihrer Not helfen oder ihnen auch dienen. Gottes Liebe zu Israel ist ungebrochen, ihr Lieben. Wie werden wir uns positionieren? Israel ist kein Projekt, sondern Gottes Herzensanliegen. Mein Gebet ist, unser Gebet heute kann sein, Herr, zeig uns dein Herz für Israel. Zeig uns, wie wir heute, in einer Zeit, wo Antisemitismus, Judenhass wieder zunimmt, wie wir an der Seite Israels und des jüdischen Volkes stehen können. Es gibt Juden hier in Bayern, in München. Es gibt die Synagoge. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Freundschaft und Liebe auszudrücken. Nicht nur mit Worten, nicht nur mit Gebet, sondern mit unserem Handeln. Amen.